NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial.
NDR 90,3.
Abendjournal Spezial.
Ralf König ist einer der erfolgreichsten Comiczeichner in Deutschland. Seine Geschichten mit den Knollennasenmännchen werden seit Jahrzehnten nicht nur vom schwulen Publikum verschlungen. Ja. Der Comic Der bewegte Mann war 1987 der Durchbruch. Das Buch wurde ja mit Til Schweiger verfilmt. Jetzt kommt die Geschichte in Hamburg als Musical auf die Bühne. Warum gerade diese Geschichte so erfolgreich ist, wie er sein Coming-out erlebt hat und wie das mit dem Älterwerden ist, das erzählt Ralf König jetzt im Abendjournal-Spezial. Heute mit Daniel Kaiser. Hallo?
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Ralf König ist heute zu Gast im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Ja, noch laufen gerade die Proben zum Musical Der bewegte Mann. Uraufführung ist ja nächste Woche am Mittwoch im Thalia-Theater. Ralf König, 30 Jahre ist es her, dass Sie mit dem bewegten Mann Ihren Durchbruch hatten als Comiczeichner. Wie weit ist denn das weg?
Das ist 30 Jahre weg und es ist schon ein bisschen bizarr. Der bewegte Mann, das habe ich damals 1987 in Dortmund gezeichnet und habe überhaupt nicht gedacht, dass das ein Erfolg wird. Das war mein erstes Ding bei Rowohlt und ich dachte, naja, das kaufen ein paar Schwule und das war's dann. Dass das sich so entwickelt, dass dann später ein Kinofilm daraus wurde. Aus dem Kinofilm wurde dann eine Fernsehserie, die ja, mit der ich nun gar nichts mehr zu tun hatte. Und jetzt nach 30 Jahren ein Musical in Hamburg, das ist schon alles ein bisschen bizarr, aber ich nehme das belustigt zur Kenntnis und bin gespannt, was ich dann da hören werde. Für mich ist das einfach eine bizarre Geschichte, weil 30 Jahre, das ist eine lange Zeit und ich habe seitdem ja nun einige Bücher auch gemacht. Ich habe ja nie aufgehört zu zeichnen. Aber immer noch steht in jedem Zeitungsartikel, wenn mein Name irgendwo in Klammern, der bewegte Mann, als hätte ich danach nie wieder was anderes gemacht. Das ist einfach so, weil der Film so präsent war, weil der so viele Leute gezogen hat damals.
Sönke Wortmann, Til Schweiger, Joachim Krull, wie fühlt sich das denn an, dass man da plötzlich aus der schwulen Subkultur in den Mainstream, ja man muss ja sagen, katapultiert wird?
Erstens war das Buch schon ein Erfolg, sonst hätte Bernd Eichinger das da damals gar nicht verfilmt. Naja, mit dem Film habe ich ja ein bisschen gefremdelt, das wird aber wahrscheinlich jeder Autor sagen, der sein Buch verfilmt sieht, das ist immer anders, als man sich das vorgestellt hat und gefremdelt deswegen, weil natürlich fällt da ein Stück Humor weg, wenn es nicht mehr Knollennasen sind, wenn es Schauspieler sind, die müssen den Humor irgendwie transportieren und da war ich dann eben mit Sönke Wortmann dann nicht so ganz einer Meinung, dass jeder Schauspieler, der da gewählt war, auch passte so.
Gerade diese Geschichte hat ja einen ungeheuren Erfolg. Woran liegt das?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das war damals die richtige Geschichte zur richtigen Zeit. Das war, ich glaube, man fremdelte damals mit Schwulen. Man wusste nicht so richtig, wie ticken die denn. Man wusste ja nicht viel. Es gab kein Internet und so. Und Schwul, das war so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Man unkte irgendwie, ja, machen die das denn auch wie Frau und Mann und so. Und und da kam einer, der hat Comics darüber gezeichnet. Und ich habe ja auch schon vorher gezeichnet, schon seit Anfang der 80er Jahre bin ich dabei. Das waren aber alles so Kurzgeschichten für Schwulenzeitungen, die so über den linkspolitischen Studentenbereich nicht hinausgingen. Da war es allerdings Kult. Ich weiß, höre heute noch bei Signierstunden, das lag bei mir damals auf dem WG-Klo und so. Also WG-Klos waren offenbar beliebter Platz, um meine Comics zu lesen. Mit dem bewegten Mann hat es dann tatsächlich so einen Schritt gegeben in ein anderes Publikum. Mit dem renommierten Rowohlt Verlag, auch ein seriöser Verlag. Es war plötzlich nicht mehr Underground oder so. Ich ging in die Kneipe und dann tuschelte man, das ist doch Ralf König, weil ich da vielleicht auf dem Foto zu sehen war oder auch mal im Fernsehen war. Aber das habe ich mir damals sehr genau angeguckt und gesagt, also ich werde jetzt nicht mit Sonnenbrille rumlaufen und auf meinen Spaß verzichten, nur weil da meine Bücher jetzt irgendwie bekannter sind als vorher.
Was hat denn der Comic, was hat der Film, was hat die Geschichte geändert? Auch für Schwule geändert?
Ich glaube, also jetzt für den Film gesprochen war es sicherlich so, dass Joachim Krull und Rufus Beck sehr, sehr sympathische Schwule waren. Die waren ja nicht mal schwul, das war ja das Lustige daran. Das sind ja heterosexuelle Schauspieler, die eben das ganz gut gemacht haben, wobei Schwule schon sehr schnell gemerkt haben, die sind nicht schwul. Das merkt man einfach. Aber trotzdem sehr sympathisch und ich glaube, das war das, was damals diese Geschichte geändert hat. Es gibt nette Schwule und die sind mit ihren Sorgen und Liebeskummer, Problemchen und so gar nicht so weit weg vom heterosexuellen Wirklichkeitsding. Und das war damals eine mainstreamfähige Aussage. Ich habe ja im gleichen Jahr Lysistrata gezeichnet und Kondom des Grauens. Das war ja ein ausgesprochen kreatives Jahr für mich. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt in Dortmund. Ich habe ein Buch nach dem anderen gemacht. Alles, was ich nicht erlebt habe, habe ich gezeichnet. Von daher war 1987 schon ein Durchbruchjahr für mich.
Deutschlands Comic-König Ralf König ist zu Gast im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Sie gelten ja so ein bisschen als der Chronist der schwulen Szene. Also Sie haben die Schwulen aus dem Untergrund in die Gleichberechtigung bis heute begleitet. Wie viel von der Subkultur, also vom Untergrund, erinnern Sie denn noch? Das war ja eine andere Zeit.
War eine andere Zeit, aber Kneipen, hier die Partys auf der Cap San Diego, diese Ledertreffen in Hamburg. Also da habe ich schon sehr saftige Erinnerungen. Da muss ich ja, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Aber das war klasse. Ich war jung, jetzt bin ich 57, da mache ich auch nicht mehr jede Party mit. Aber das Chronist der schwulen Bewegung wollte ich ja nie sein. Ich hab nur immer gezeichnet. Ich habe immer, wenn irgendwas los war, sei es Trauriges, wie damals diese HIV-Schrecklichkeiten oder dann die ersten Zuckungen zur Homo-Ehe. Ich habe das alles irgendwie kommentiert und dann ist es klar, wenn man so zurückblickt, ja klar, bin ich dann Chronist gewesen. Und ich habe immer mit Humor gearbeitet natürlich. Das heißt, es hat sehr, sehr viele Leute erreicht, die sonst mit Schwulen gar nichts am Hut hatten. Das ist mein großer Pluspunkt, weil schwule Schriftsteller werden eigentlich selten gelesen von der größeren Masse. Ich habe das mit Humor geschafft und da bin ich echt auch froh, sonst könnte man ja gar nicht davon leben.
Was hören Sie denn, Sie haben schon angedeutet, was hören Sie denn bei den Signierstunden von den Menschen, die Sie schon seit Jahrzehnten begleiten? Was sagen die, welche Rolle ihre Geschichten?
Da höre ich rührende Geschichten. Also, dass ich sie bei ihrem Coming-out, zu ihrem Coming-out verholfen habe. Sie waren vielleicht auch, genau wie ich, auf irgendeinem Kuhdorf irgendwo und haben da meine Bücher in die Hand gekriegt. Diese Funktion hatte bei mir Rosa von Braunheim. Ich bin im Westfalenlande aufgewachsen, im katholischen Westfalen auf dem Acker und ich habe am Bahnhofskiosk von dieser kleinen Stadt stand, warum auch immer, ein Buch von Rosa von Braunheim. Das habe ich damals gekauft. Ich kannte noch keinen Schwulen und das war natürlich eine neue Welt, wo ich da las, was der da erlebt hat in New York und keine Ahnung. Und da wollte ich hin. Und dass diesen Effekt, dass das meine Comics auf andere Leute wiederum hatte, Das macht mich auch ein bisschen stolz. Das finde ich toll. Also, dass ich mit Comics geschafft habe, Leuten zu ihrem Coming-out zu verhelfen oder irgendwie eine Lebenshilfe oder Trost oder was der Teufel, was das alles war. Das ist schon schön.
Man zeichnet gelangweilt in Dortmund Comics und verändert das Leben von Menschen.
Ja, das wusste ich ja damals nicht. Das wusste ich ja nie. Ich habe einfach immer sowieso, ich habe ja keine Absicht, das Leben der Menschen zu ändern. Ich setze mich hin und habe eine Geschichte im Kopf und zeichne die. Und was die Menschen damit machen, ist ja dann eigentlich deren Sache. Aber jetzt gerade aktuell habe ich 30 Jahre später ein Buch, das heißt Herbst in der Hose, da geht es ums Älterwerden. Und da merke ich einen sehr ähnlichen Effekt in der Resonanz auf dieses Buch. Also diese ganzen Leute, die mit mir älter wurden, die damals jung waren und jetzt auch alle in den Wechseljahren sind, die nehmen dieses Buch sehr fast schon als Lebensberatung. Das ist toll, das macht mir Spaß.
Ralf König im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. 1979 hatten Sie Ihr Coming Out. Heute ist es oft immer noch eine Hürde für junge Leute, aber damals war das ja ein Riesenschritt. Deutschland war ja noch ein anderes Land. Welchen Impact hatte damals das Coming Out für Sie? Also, welche Rolle hat das gespielt?
Das war so ein Damaskus-Erlebnis. Ich war 1979 in Frankfurt. Da fand eine Veranstaltung namens Homo Lulu statt. Das war eine der ersten größeren linkspolitischen Demos, also so ein Vorläufer zu den CSDs. Da bin ich irgendwie hingeraten. Ich habe davon gelesen, habe mich in meinen VW Käfer damals gesetzt mit einer Alibi-Freundin und bin über die Autobahn nach Frankfurt. Das war, als wenn ich heute nach New York fahre, so aufregend. Ich wäre dann nie aus dem Dorf so richtig rausgekommen. Und dann war ich in Frankfurt und habe plötzlich an diesem Wochenende wahnsinnig viele total tolle Leute kennengelernt, alle schwul und lesbisch. Und die Demo habe ich zwar verpasst, aber die Party habe ich wieder mitgemacht.
Scheint ja ein Leitmotiv
ja,
zu sein.
Ja, die Party war immer gut so. Und ich bin dann als ein anderer Mensch zurückgekommen. Also ich wusste einfach, wenn ich vorher Ängste hatte und nicht so richtig wusste, wie ich es meinem Umfeld sagen soll, dass ich schwul bin, das wusste ich ja schon, seitdem ich 11 war. Also das war sehr, sehr früh, dass ich wusste, dass ich auf jung stehe. So, ich konnte das nur nicht einordnen. Aber 1979, da war ich ja immerhin auch schon 19, da wusste ich also jetzt keine Lügen mehr, keine Verheimlichungen mehr. Ich will das jetzt sein und leben. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das meinen Eltern vor den Latz geknallt, meinen Arbeitskollegen. Ich war damals in einer Schreinerei, habe da gearbeitet, vor den Latz geknallt. Meinen Freunden natürlich auch. Es war zwischen Betroffenheit und, keine Ahnung, Verzweiflung waren alle Reaktionen dabei. Aber ich wusste sehr genau, dass das mein Weg ist und mein Leben. Und dann bin ich auch wenig später schon nach Dortmund gezogen, weil da eine Schwulengruppe, weil es da eine gab. Und ja, dann ging es das los.
Neulich ging alles plötzlich ganz schnell. Merkel bei Brigitte, Bundestag, zack, Ehe für alle. Und jetzt?
Ja, es war ein bisschen unschön. Man stolperte so hinein in die Ehe für alle. Ne? So, ich habe das damals, als die ersten Zuckungen dahin waren, als Schröder und Fischer, Rot-Grün, als die da anfingen, über die Homo-Ehe nachzudenken, über die Lebensverpartnerung, da hat mich das noch gar nicht interessiert. Da fand ich das noch irgendwie bieder und ein bisschen spießig. Jetzt wollen die Schwulen auch noch heiraten, so ein Quatsch. Und Rowohlt musste mich sogar auf das Thema aufmerksam machen. Die sagten, Herr König, das ist doch eigentlich eine Steilvorlage. Und ich, ja, kann sein. Dann habe ich aber ein Buch gemacht, das dann auch sehr lustig geworden ist. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt küssen. Da ging es dann schon um diese Verpartnerungssache. Aber dass wir da noch so lange warten mussten, bis es dann wirklich mit den gleichen Rechten und Pflichten durchgeht und auch mit dem Adoptieren von Kindern, wenn das denn gewollt ist. Das dauerte ja nun noch einige Jahre und ich muss schon sagen, ich war dann auch gerührt und auch froh, aber auch froh darüber, dass man über das Thema nicht mehr reden muss. Diese Argumente kamen einem ja von rechts und links aus den Ohren raus. Man konnte es eigentlich nicht mehr hören, dass über eine Sache, die sogar in Amerika dann irgendwann durch war und in keine Ahnung, in Irland und überall Homo, also Ehe für alle, dass Deutschland da so spät mitgemacht hat, ist auch ein bisschen beschämend gewesen. Aber jetzt ist es ja durch und ich habe dann auch meinen Freund gefragt, wollen wir es denn dann auch mal tun? So, und er meinte, ja, können wir ja dann. Jetzt müssen wir nur noch einen Termin beim Standesamt finden.
Und sind Sie schon in einer eingetragenen Partnerschaft oder wäre das denn ganz neu, also ganz
auch
frisch?
Auch das hatten wir überlegt. Also der romantische Heiratsantrag fand in Barcelona statt, weiß ich noch. Aber irgendwie war es uns dann auch nicht wichtig genug, dann auch wirklich jetzt mal einen Termin zu machen. Ich möchte gerne, ich mache hier einen komischen Eindruck, aber ich möchte gerne richtig Party feiern. Ich möchte einfach, ich habe die Kohle gerade nicht. Also es müssen sich einige Exemplare von Herbst in der Hose verkaufen, damit ich eine fette Party feiern kann, weil es immer bei mir etwas größer ist, wenn ich feiere. Aber das ist mein Anspruch. Ich will dann Familie natürlich. Meine Eltern leben ja noch glücklicherweise. Vielleicht kriege ich das noch hin, dass sie dabei sind. Aber ich möchte Freunde und ich möchte einfach feiern.
Ralf König, Ihre Comics, die sind ja nie nur heitere, schwule Folklore gewesen zum Lachen. Sie haben ja auch mit Ihren Geschichten, in Ihren Geschichten, die schweren Zeiten begleitet, also AIDS-Krise zum Beispiel. Passt das in einen Comic?
Erstmal nicht, aber ich habe eigentlich immer die Tragödien interessanter gefunden als Stoff für Komödien, als die lustigen Sachen. Ich habe ja auch mal eine Shakespeare-Adaption gemacht und da interessiert mich eigentlich nur die Dramen. Die Komödien finde ich heute überhaupt nicht lustig, diese Verwechslungssachen und so. Das ist verstaubt, aber die Dramen haben sich immer für Lustiges dann geeignet. Und hier ist es auch so, als das damals akut war mit HIV und wirklich die Leute in Massen starben. Es war ja grauenvoll. Die schwulen Zeitungen waren ja voll mit Todesanzeigen. Ich habe mich lange, lange nicht getraut, an das Thema ranzugehen, weil ich keine Erfahrung hatte. In Dortmund gab es das nicht. In Berlin war schon alles akut, aber in Dortmund wusste man nicht so richtig. Man munkelte, da und da ist was los. Aber es hat lange gedauert, bis ich meine Hemmung verloren habe, weil ich niemanden wehtun wollte. Ich wollte nicht den Eindruck machen, ich mache mich jetzt lustig über diese Krankheit oder über die Betroffenen. Aber dann holte es mich auch ein. Ich bin nach Köln gezogen und einer meiner besten Freunde ist damals gestorben. 96 war das. Und da habe ich dann durch dieses traurige Erlebnis, durch diese traurige Zeit hatte ich danach keine Hemmung mehr. Da wusste ich, wovon ich schreibe und wovon ich zeichne und habe zum Stift gegriffen. Und da kam dann dieses Buch raus, das heißt Super Paradise. Und da habe ich auch Konrad und Paul, das sind ja meine Figuren, die mich seit den 90ern begleiten oder die ich begleite. Und die, da habe ich den Paul auch, den kleinen Leder-Homo, der keine Party auslässt, den habe ich damals positiv sein lassen. Das hat viele, viele Leser ziemlich vor den Kopf geschlagen und ziemlich irritiert, aber ich fand das damals konsequent. Also ich war unter dem Schock dieses Todes von meinem Freund und wollte echt ein Statement abgeben. Ich wollte nicht, dass da irgendeine Nebenfigur betroffen ist, sondern ich wollte sagen, hier, das geht uns alle an. Und ja, und da kam dieses Buch bei raus und das kam sehr, sehr gut an. Und seitdem habe ich überhaupt keine Hemmung mehr, auch dramatische Dinge zu thematisieren. Im Gegenteil, es ist eine Herausforderung und ein Reiz, mit diesen Comics alles geschehen zu lassen. Die Leute können krank werden, die können auch sterben. Auch in meinem neuen Buch passiert da einiges. Da kriegt einer einen Herzinfarkt und das gehört zum Leben dazu. Und die Kunst ist, es so zu verpacken, dass man es lesen mag. Und da ist Humor natürlich eine tolle Sache.
Aber man hat ja, Sie wissen das, seit 87, seit dem bewegten Mann, dann auch so eine, fast schon eine Verantwortung, was man zeichnet und was man macht, ne?
Also darüber denke ich nicht nach. Ne? Also wenn ich das machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schnell eine Schere im Kopf. Verantwortung habe ich nicht. Ich habe Verantwortung für mich und für die Ehrlichkeit in den Büchern. Also das ist mir wichtig. Ich möchte nicht irgendwas zeichnen, wovon ich keine Ahnung habe. Deswegen kommen zum Beispiel auch so wenig Lesben bei mir vor. Ich habe keine Ahnung, wie Lesben ticken. Ich kenne zwar total nette Lesben, aber ich sitze da ja nicht auf dem Sofa und höre, wie die sich unterhalten, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wie das abgeht. Also ich zeichne lieber da, wo ich mir sicher bin, wo ich mich auskenne, und Verantwortung übernehme ich dann gern, weil mir wird ja auch, oder ich werde manchmal gefragt, wie ist denn das so mit Vorurteilen, ob ich die nicht manchmal auch bestätige, Schwule sind tuckig oder Schwule sind sexfixiert oder keine Ahnung, mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich gucke, wie ich drauf bin, wie meine Freunde drauf sind, wie meine Umwelt tickt und zeichne das und habe da auch kein schlechtes Gewissen. Und wenn da einer sich in seinem Vorurteil bestätigt fühlt, dann ist es sein Problem. Oder dann ist das Vorurteil vielleicht gar nicht so falsch. Man kann ja auch dazu stehen, dass man gerne Sex hat. Was kann man denn Besseres im Leben haben als guten Sex und Party?
Anfang der 90er, da wollten die Bayern einen Ralf-König-Comic auf den Index setzen. Warum? Das hören wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Ralf König, 1993, da wollte sie das Bayerische Jugendamt auf den Index setzen. Warum?
Das war das Buch Bullenklöten. Da habe ich allerdings mit dem Männerschwarm Verlag damals, ich dachte, Konrad und Paul, jetzt mal einen Roman. Also heute nennt sich das Graphic Novel, genau wie Der bewegte Mann. Also viele, viele Seiten, eine Geschichte. Und Bullenklöten, ich habe zum Griffel, das war meine Hochzeit. Ich war gerade nach Köln gezogen. Ich muss hier einen sehr hedonistischen Eindruck machen, merke ich gerade. Ich bin im Winter
ganz ruhiger, ganz
depressiv ja. Und überhaupt okay. Nicht gut drauf. Also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich von einer Party zur nächsten schlitter. Aber ich war Anfang 30 und natürlich war da Köln, lag vor meiner Haustür und die ganzen Möglichkeiten. Und da habe ich dann dieses Buch gemacht, das hieß Bullenklöten, und da kam halt eben auch ein dicker Pimmel drin vor und auch eine Szene, die 4 Seiten lang ist und sehr deutlich wurde, was aber auch zur Handlung gehörte, sage ich mal. Das musste man sehen, damit man es versteht. Und irgendein Junge in Bayern hat das halt unter der Schulbank gehabt und dann hat das Bayerische Landesjugendamt das indizieren wollen und ich war da schon so ein bisschen beunruhigt, was mache ich denn, wenn die damit durchkommen? Aber das war das, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat dann auf Kunst plädiert, mit der schönen Begründung, das Buch sei ja schwarz-weiß, das würde Kinder und Jugendliche gar nicht interessieren. Das fand ich eine sehr hübsche, eine schöne Argumentation. Und seitdem habe ich nie wieder Stress mit irgendwelchen Indizierungsversuchen bekommen. Im Gegenteil, ich hätte ganz gern mal wieder so einen Skandal. Ich hab ein Science-Fiction neulich gezeichnet, auch mit Konrad und Paul da. Paul schreibt einen Science-Fiction-Roman und da ist es auf einem fremden Planeten und die Aliens sind alle so grunzende, behaarte, gut aussehende Kerle. Und das interessiert einfach keinen mehr. Noch nie ist über ein Buch so wenig geschrieben worden wie über Barry Hoden, so heißt das Buch. Und deswegen
denke also ich. Also es ist schon so ein bisschen, als dass man das auch als Ehrentitel nimmt, so diesen Indizierungsversuch. Also es liest sich dann in der Vita wie so eine Kriegsnarbe, auf die man stolz blickt und auch zeigen kann.
Heute ja, damals war es irritierend. Ich dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ich war auch nicht amüsiert damals. Das sagt sich heute alles so locker. Aber die Presse war damals ja absolut auf meiner Seite. Ich war auch nicht der Einzige, der betroffen war. Also da gab es so einen durchgeknallten Meininger Staatsanwalt, der hatte so einen Blick auf Comics und der hatte Walter Mörs, kleines Arschloch, wollte er indizieren lassen. Sogar Maus von Art Spiegelman. Und die Presse war zum Glück einstimmig auf Seite der Künstler und der Verlage.
Ralf König, Sie haben sich ein Lied ausgesucht, nämlich von Cher, If I Can Turn Back Time. Warum?
Weil es in meinem neuen Buch vorkommt. Also das ist so ein bisschen der Soundtrack. Ich zeichne das und denke mir, die Leute haben vielleicht auch so einen Soundtrack im Ohr, wenn sie es lesen. Und kommt da so eine Altenheim-Szene vor, die ganzen altgewordenen Homosexuellen machen Sitztanzen und dann kommt Cher. Und ich dachte, das ist ganz lustig, weil wir sind ja alle in ein paar Jahren so weit. Also noch geht's ja, aber denken wir mal 20, 30 Jahre weiter, dann ist das alles nicht mehr so. Dann müssen wir Sitztanzen im Altenheim und ich gehe davon aus, dass dann die Musik gespielt wird, die wir früher gerne gehört haben. Und das wäre dann wahrscheinlich auch Cher, ne? So klar.
Ralf König, wohin würden Sie denn gern die Zeit zurückdrehen?
Also ich, Hauptsache zurück.
Ja.
Ich werde nicht gern älter, ich kann es nicht. Also da bin ich mit Cher wirklich ganz einer Meinung. Sie hat gesagt, irgendwie älter werden die Scheiße und wer was anderes behauptet, lügt. So, und das glaube ich auch. Also natürlich, es gibt Momente, da sitze ich mit meinem Glas Chardonnay in der Sonne und habe ein gutes Buch auf dem Schoß und denke auch, ja, so mit ein bisschen Kultur und schönem Wetter kann man dann auch älter werden. Aber ich finde diesen ganzen körperlichen Niedergang, diesen allmählichen, also gut, ich bin jetzt 57, mit 37 sieht man eben anders aus oder mit 27 und ich kann mich schwer daran gewöhnen, dass da einige Sachen loszulassen sind und das beschäftigt mich seit einiger Zeit sehr. Ich bin 40 geworden, weiß ich noch, da fand ich die Zahl befremdlich, also das passte irgendwie nicht, aber ich fühlte mich nicht anders, das war eher die Zahl, ein abstraktes Problem. Mit 45 merke ich dann langsam, oh, ich habe schon langsam keine Lust mehr auf Karneval in Köln. Ich lebe ja in Köln und Karneval ist was sehr, sehr Gewaltiges, kann ich den Hamburgern sagen. Das macht man mit oder man lässt es bleiben.
So, also das ist ja schon ein ernsthaftes Symptom dann, also wenn man keinen Bock mehr auf Karneval hat.
Das ist ein Symptom, allerdings. Also meine Freunde wollen mich da immer mitschleifen, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr. Inzwischen sind sie auch lieber auf dem Sofa. Man machte dann noch eine Party mit oder so, aber ich habe 20 Jahre mit Leidenschaft Karneval gefeiert. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was in dieser Stadt los ist. Das ist so klasse. Man kann eine Woche lang feiern. Das ist ja sonst nie. Ich habe es geliebt. Und diese Entwicklung, dieses Loslassen, dass es eben nun mal so ist, da ist nichts gegen zu machen, aber ich weigere mich auch, es toll zu finden. Es ist ein dramatischer Prozess und ich mag ihn nicht.
Sie kommen aus Soest in Westfalen, waren da an der Hauptschule in Werl und haben dann eine Tischlerlehre absolviert. Würden Sie die nochmal machen?
Nee, das war nun wirklich keine schöne Zeit. Ich bin da so reingeschoben worden von meinem Vater. Da kannte einer einen im Dorf, der einen kannte und zack war man dann in der örtlichen Holzfabrik. Das war natürlich total falsch. Ich hatte sogar immer Angst, dass ich mir aus meinem Ungeschick heraus mal die Finger absäge oder so. Ich war ja da an Kreissägen und Hobelmaschinen zugange und so. Also das ist nun wirklich keine gute Zeit gewesen. Aber danach war es ja besser. Und if I could turn back time, ich würde wahrscheinlich diese Anfangszeit in Köln, also dieses Anfang 30, fand ich eine coole Zeit. Da war man nicht mehr ganz doof. Aber auch noch nicht so ganz abgeklärt. Also man hat noch seine genüsslichen Fehler gemacht. Also da war ich auch ganz Paul, muss ich sagen. Ich entwickle mich jetzt langsam zum Konrad. Weiß nicht, ob ich das gut finde.
Genau, Konrad und Paul, Sie haben es eben auch schon angesprochen. Das ist das schwule Paar, das immer wieder bei Ihnen auftaucht. Bis heute eben. Ein sympathischer, pragmatischer, rustikaler Paul, der mit einem eher trockenen, bildungsbürgerlichen, Callas liebenden Klavierlehrer zusammen ist, Konrad. Und Sie haben gesagt, also Sie waren eher Paul und jetzt im Älterwerden werden Sie eher Konrad.
Ja, wobei das immer so ein bisschen, da sind schon immer zwei Seelen in meiner Brust. Also ich habe eine Sommer- und eine Winterseite zum Beispiel. Im Sommer eher Party und im wieder Party. Und im Winter bin ich dann eher der auf dem Sofa sitzt und auch mal eine Mahler-Sinfonie hört. Also das ist dann eher der Konrad. Also ich hab das so, keine Ahnung, jahreszeitenmäßig drin. Aber jetzt so im Lebenszyklus, um es mal so dramatisch zu sagen, ja, ich werde natürlich langsam ruhiger und ich glaube, dass das Einzige, was uns rettet, ist die Kultur. Also wenn ich im Winter meine Phasen habe, das ist schon eigentlich fast schon eine Depression, also einfach wegen Sonnenmangel, sowas, hat keinen Grund. Es ist einfach nur dunkel und dann sitze ich da und bin schlecht drauf. Und wenn ich dann so gar kein Interesse an irgendwas habe, wenn ich keine Lust habe, einen Film zu sehen und keine Lust habe, eine Musik zu hören, wenn ich eigentlich nur vor die Wand glotze, das kommt durchaus vor. Also dann, wenn ich mir diesen Zustand so vergegenwärtige, dann sage ich, also es geht mir dann gut, wenn ich mich für irgendwas interessiere. Jetzt habe ich gerade wieder eine Beatles-Phase. Ich kannte nur die Hits von den Beatles und die ganzen Originalalben aber nicht. Und die habe ich mir jetzt mal angeschafft, also im Zusammenhang mit so und so viele Jahre Sgt. Pepper. Und ich bin froh, wenn ich sowas habe, was mich dann plötzlich begeistert, was ich neu entdecken kann, auch wenn es alt ist, egal. Ich finde es ganz schlimm, wenn man da sitzt und kein Interesse mehr hat an der Welt. Das ist ein Zustand, den will ich nicht haben.
Ralf König, was sagen eigentlich die Frauen? In ihren ersten Comics, da sind die Zeichnungen ja, sagen wir, nicht sehr schmeichelhaft. Also mehr Krallen zum Beispiel als Hände.
Also wenn es Leute damals gestört hat, ich glaube, ich bin inzwischen auch altersmilde. Ich zeichne, glaube ich, inzwischen nette Frauen. Damals war das so ein bisschen die Rache, weil ich ja nun sehr, sehr lange da auf dem Dorf und schwul war und immer verliebt war in irgendwelche heterosexuellen Mitschüler, die dann ihre Freundinnen hatten, wo ich mich immer fragte, was hat die denn, was ich nicht habe? Die Antwort könnte man natürlich geben, aber ich habe mich das trotzdem gefragt und das war so ein bisschen die Rache. Ich habe einfach immer so Quarktaschen, das war halt dieses Wort gezeichnet. Ein bisschen doof, ein bisschen mit Überbiss und unattraktiv sowieso, das waren damals meine Frauen. Inzwischen hat sich das etwas gemildert, aber ich auch damals schon, wenn ich Signierstunden hatte, ich hatte immer mindestens ein Drittel meiner Leser sind Leserinnen.
Ah.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab schon damals Frauen mit Humor, die das sehr wohl verstanden haben und die auch sehen. Ich finde auch den Vorwurf, wenn es denn einer ist, ein bisschen ungerechtfertigt, weil die Männer kommen bei mir eigentlich auch nicht besser weg. Die sind auch hormongesteuert und alle ein bisschen grunzig und wenn denn mal ein Mann da ist, der das Objekt der Begierde sein soll, wie jetzt dieser Ramon in Bullenklöten, dieser spanische Bauarbeiter da. Klar, der ist dann schon attraktiver gezeichnet, aber...
Da haben Sie sich, hat man schon den Eindruck, besonders viel Mühe auch gegeben, auch mit der Figur und der Name und Ramon und...
Ja, ich zeichne...
Der Schrank.
Die Brustbehaarung am liebsten mit den halbleeren Edding 1800 0,1. Halb leer, weil dann der Strich noch dünner kommt. Das ist ein meditativer Prozess. Ich kann da stundenlang sitzen und Brustbehaarung zeichnen. Mache ich total gern.
Ralf König, Sie beobachten den Alltag, aber eindrucksvoll sind auch Ihre epischen Comic-Geschichten. Sie haben Lysistrata und auch Shakespeare sozusagen auf Pink gedreht, also auch ein bisschen aus schwuler Perspektive erzählt. Werktreu, muss man ja sagen, ja. Mit ganz vielen Zitaten, haben müssen Sie ja alles vorher gelesen haben.
Ja, das mache ich. Also auch diese Bibelgeschichten. Ich habe ja so eine Bibeltrilogie gemacht und da besonders der dritte Teil mit dem Apostel Paulus. Ich habe die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe in sämtlichen Übersetzungen hoch und runter gelesen. Ich wollte verstehen, was der meint. Nämlich gerade beim Thema Religion, ich wollte mich da nicht angreifbar machen. Also Blasphemie interessiert mich eigentlich nicht. Also ich bin zwar nicht gläubig, aber ich habe jetzt auch keinen Spaß dran, religiöse Gefühle zu beleidigen oder so. Das ist nicht mein Ding. Aber ich will meinen Senf dazugeben. Und dann, wenn ich dann mit einem Katholiken, mit einem Theologen danach diskutiere, dann will ich auch wissen, worum es geht. Und deswegen lese ich das vorher sehr genau und dann mache ich einen Comic drüber.
Im Karikaturenstreit 2006, das ist auch schon 11 Jahre her, da haben Sie mit 8 Karikaturen reagiert. Wie sehr zittert einem da der Stift vor Wut oder vor Unsicherheit oder Entschlossenheit? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, das war damals Wut. Also das war ja das erste Mal, dass sowas überhaupt passierte. Da brannten die Botschaften und Menschen kamen zu Tode. Ich kam von irgendeiner Reise zurück, sah das im Fernsehen und war wütend. Wahrscheinlich, weil es, ich sag mal, meine Zunft betraf. Also es ging um Karikaturen. Und dann habe ich halt, gerade weil damals so zurückgehüstelt wurde, ja, wir haben zwar unsere Meinungsfreiheit, aber wir müssen ja vielleicht nicht alles sagen, was wir meinen. Das so war ja der Tenor. um halt keine religiösen Gefühle zu verletzen. Und da habe ich damals diese 8 Cartoons gezeichnet und dann auch schnell erfahren, wie heiß das Thema war, weil diese Cartoons wurden dann Zeitungen angeboten und die haben erst gesagt, es ist genau das Richtige, wir wollen alle exklusiv kaufen, hierher damit. Und dann gab es eine Redaktionssitzung und am nächsten Tag hüstelten sie zurück und sagten, gerade doch ein bisschen heiß. Also der Schreck war damals schon in aller Knochen und das hat mich eigentlich nur noch wütender gemacht. Allerdings, das war das erste Mal, dass es so in dieser Form halt eskalierte, aber inzwischen haben wir ja schon einiges anderes auch erlebt.
Ralf König, bei Ihren Lesungen, wie ist das da? Haben Sie auch junge Leserinnen und Leser oder sind Sie so die Barbara Streisand des Comics? Also sind also der älteren Generation und schwulen Generation bekannt?
Also da muss man sich nichts vormachen. Man gilt etwas in seiner Generation und vielleicht, wenn man Glück hat, noch in der nächsten. Aber dann hört das auf. Ich war jetzt beim CSD in Köln. Es sind natürlich Hunderttausende, die da durch die Straßen tanzen. Und ich habe mich so umgeguckt und also wenn da ein Viertel davon was weiß von meinen Büchern, dann bin ich, glaube ich, glücklich. Die Jüngeren wissen das nicht mehr. Gibt es Ausnahmen? Auch heute kriege ich noch manchmal E-Mails oder Briefe oder so von Jungen, die da irgendwo sitzen und das toll finden, was ich mache. Aber das ist auch ein Generationsding.
Ihr neuester Comic heißt Herbst in der Hose, ein toller Titel. Konrad und Paul sind in den Wechseljahren sozusagen, oder wie es bei Ihnen heißt, in der Andropause. Und Zitat, mit 48 geht es los, das schleichende Elend. Ja, das ist, Sie haben schon angedeutet, ist das autobiografisch?
Teilweise. Also nicht wirklich, sonst hätte ich nicht so viel recherchieren müssen. Also ich war schon, dieser Begriff Wechseljahre beim Mann, Andropause, Klimakterium, Virile, das sind so Begriffe, da hat man eigentlich noch nicht so richtig viel von gehört. Aber es wird in der nächsten Zeit kommen, weil man entdeckt ja gerade, dass der Mann auch Hormonumschwünge hat, genau wie die Frau. Die Frau hat es zentrierter, heftiger, was wir Männer so nicht haben. Ich glaube auch, wir Jammerlappen hätten totale Depressionen und eine hohe Selbstmordrate, wenn plötzlich in unserem Leben etwas passierte, was unsere Sexualität irgendwie so beeinträchtigt. Das wäre, da würden wir anders umgehen als mit Frauen. Von daher hat die Evolution da schon den richtigen Trick gewählt und das bei uns so schleichend irgendwie eingesetzt. Ja, es ist einfach so ein Macho-Gehabe. Frauen haben das und wir haben das ja nicht. Wir können ja Sex haben bis ins hohe Alter. Charlie Chaplin, keine Ahnung, Goethe, wer da alles rangezogen wird, Picasso. Und ich glaube wirklich, dass da viel Macho-Getue dabei ist. Also ich merke einfach jetzt, ich bin 57, ich bin nicht mehr 35.
Jetzt der Prozess des Älterwerdens jetzt mit Ende 50, ist das auch mit Ängsten verbunden?
Absolut, mein Buch ist voll davon. Also mein Buch ist sehr, sehr lustig, möchte ich dazu sagen. Mhm. Also nicht, dass jemand denkt, das ist ein trauriges Buch geworden. Im Gegenteil, noch ist das lustig. Ich sehe meine Freunde um mich rum. Langsam steht man auf und ächzt und man setzt sich hin und ächzt, nimmt das noch belustigt zur Kenntnis. Aber während ich an dem Buch gearbeitet habe, hat auch ein Freund einen leichten Herzinfarkt bekommen und ein Freund hat einen leichten Schlaganfall bekommen. Und ich habe irgendwie versucht, ehrlich zu bleiben. Also jetzt nicht so Trostliteratur zu machen, Alter ist ja nur eine Zahl und ne, so diese ganzen Sprüche. Es gibt ja ein Buch, das heißt Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Das ist ein Bestseller. Also nach meinem Empfinden stehen dann nur Plattitüden drin, nur Trost und dass man es ja genießen kann, wenn man dann im Alter seinen Kaffee umrührt und der duftet und also so einen Schmarren. Ich wollte das Elend schon beschreiben auch und das Ganze, was man loslassen muss und verzichten muss. Aber natürlich habe ich da immer den Humorpegel mit den Knollennasen. Das hilft mir dann sehr, auch solche traurigen Sachen. Also es ist eine Lebenshilfe geworden. Ich bin sehr, sehr erstaunt, dass das Buch gut ankommt, das Todesleben nicht, weil ich habe, während ich es gezeichnet habe, mich sehr gequält damit, weil ich Angst vor dem Thema selber habe. Ich musste da in Dinge reingucken, in die ich nicht gucken wollte, in die keiner gerne guckt. Aber es hat sich am Ende wohl doch gelohnt, weil das Feedback, das ich gerade kriege, ist schon erstaunlich. Ich scheine da so ein Tabu angeleuchtet zu haben, wo die Leute mit Hilfe des Humors sich jetzt mal trauen, reinzugucken.
Herbst in der Hose, so heißt das neue Buch von Ralf König, erschienen im Rowohlt Verlag. Vielen Dank, Ralf König. Das war das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Heute mit Daniel Kaiser. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.